im Süden, in der Nähe vom Taj Mahal, gibt es einen Punkt. Und dort könnten wir den Taj Mahal bei Nacht sehen.
Nico und Gio mit Abseits der Karte.
Es ist wieder Zeit für Abseits der Karte. Und wir begeben uns heute nochmal wieder zurück nach Indien. Denn wir waren zwar schon in Jerusalem und ich glaube, ihr habt einen großen Überblick bekommen, was wir erlebt haben, was für Personen wir kennengelernt haben, auf welchem Festival wir gelandet sind. Und da habt ihr schon einen guten Einblick bekommen. Aber wir haben heute noch was anderes mit euch vor, denn wir haben noch in Indien andere Orte besucht und auch andere Menschen kennengelernt. Und deswegen freue ich mich, heute mit Gio gemeinsam über die Fortsetzung von Indien zu sprechen. Gio, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abseits der Karte.
Vielen Dank, Nico, hast du ausgezeichnet gemacht. Und nach Jerusalem ist es weitergegangen. Wir haben eine kleine Gruppe von Freunden wieder getroffen und haben ja ein Abenteuer gestartet nach einem anderen Abenteuer. Also Jerusalem war nur der Beginn und es hat unsere Gefühle für dieses Land, für dieses sehr schöne Land, super spannendes Land wirklich erwärmt. Und danach ging es weiter, ne? Wir waren schon sehr beseelt, aber danach ging es weiter und ich bin happy, dass wir darüber sprechen, lieber Nico.
Ja, mir geht's genauso. Find's schön, dass wir das dann vielleicht doch nochmal abrunden. Nicht nur, dass natürlich auch die Personen, mit denen wir natürlich gereist sind, sich gerne nochmal wünschen, dass wir über auch diese Reise sprechen, die wir quasi auch mit ihnen gemeinsam erlebt haben. Aber ich glaube, für uns ist es auch nochmal schön, da darüber zu sprechen und dann nochmal ein Summary darüber zu geben.
Man muss auch sagen, ehrlicherweise, es wurde auch erwünscht, dass wir natürlich nach unserer Jerusalem-Reise nochmal ein Feedback geben. Wie war das nochmal danach? Was haben wir gesehen? Was haben wir erlebt? Wie sind unsere Eindrücke dazu? Und wir möchten natürlich unsere Community zufriedenstellen. Wenn sie sagen, hey, mach du dazu eine Episode, dann machen wir das auch. Das heißt, wenn ihr Ideen habt für Orte und ihr sagt, hey Gio, wart ihr da schon mal? Oder habt ihr das erlebt? Schreibt es uns. Vielleicht haben wir tatsächlich da passende Episoden, die wir aufnehmen können. Und dementsprechend würde ich sagen, begeben wir uns jetzt zurück nach Indien. Wir starten in Neu-Delhi. Dort startet dieses Abenteuer, das wir nicht mehr nur zu zweit durchgeführt haben ab Neu-Delhi, sondern mit einer kleinen Gruppe.
Ja, wir waren nämlich gemeinsam mit einer Travel Agency, die sich auf junge Reisende spezialisiert haben, wobei es da mittlerweile, glaube ich, fast gar keine Einschränkung mehr gibt. Aber mit denen waren wir unterwegs. Das haben wir auch tatsächlich schon davor zweimal ausprobiert und haben das als gut empfunden. Demzufolge haben wir das auch jetzt nochmal ein drittes Mal gemacht. Und tatsächlich müssen wir auch sagen, wir kannten im Vorfeld doch eine Person schon, oder? Ich muss jetzt drüber überlegen.
Wir kannten uns zwei, logischerweise.
Ja, ja, also.
Und davor noch eine Person und ja, von der anderen haben wir gehört. Liebe Grüße gehen raus. Du weißt, wer du gerade zuhörst, wenn wir meinen. Auf jeden Fall Capsule. Definitiv. Also wir kannten natürlich schon den einen oder anderen, auch von Erzählungen. So, das wollte ich damit sagen. Ja. Aber man lernt natürlich auf so Gruppenreisen andere Menschen kennen. Und nach der Reise ist man sehr oft sehr viel verbundener und mit vielen hält man noch einen gewissen Kontakt zusammen. Ja. Man trifft sich zum Beispiel danach wieder in einer anderen Stadt, zum Beispiel in Deutschland und wir hatten erst letztens ein Treffen zum Beispiel in Hamburg und haben andere Menschen getroffen aus alten Reisen, sage ich mal.
Ja, und wie gesagt, du hast es ja schon gut angeteasert, waren wir in Neu-Delhi, da wo unsere Reise begann und also ich weiß nicht, was du so über Neu-Delhi so empfunden hast, ist natürlich eine explodierende große Metropole und ein pochendes Herz kann man quasi als Stadt sagen. Was mir noch gut in Erinnerung, also ist ja natürlich auch ein schwieriger Ort für so Abseits der Karte, ich meine in Neu-Delhi wird wahrscheinlich fast jeder landen so gefühlt. Aber ich fand, so wenn wir jetzt mal über Abseits der Karte sprechen, faszinierend, diese Sikh-Tempel, denn ich habe vorher eigentlich fast gefühlt nach gar nichts von dieser Religionsgemeinschaft des Sikh gehört. Und das ist aber eine Religion, die hat schon zu Indien gehört. Die haben auch tatsächlich nicht so viele Anhänger, aber es ist tatsächlich schon eine faszinierende Kultur. Also man geht zum Beispiel in den Tempelanlagen der Sikhs, geht man fast immer barfuß tatsächlich rein. Das ist wirklich deren Grundvoraussetzung. Gleichzeitig ist es auch die Voraussetzung, dass mindestens die Männer, ich bin mir jetzt gerade nämlich unsicher, ob es bei den Frauen auch so waren, die Männer tatsächlich ihren Kopf, also quasi ihre Haare bedecken müssen. Und das ist halt so das, was wir manchmal vielleicht so typisch auch zu Indien tatsächlich als, ich würde mal sagen, Vorstellung manchmal haben. Diese, ich glaube, Turban sagt man gar nicht dazu, aber was man so als große Kopfbedeckung, was einmal um den Dings hat, das ist quasi eigentlich ein Sikh. Und es ist lustig, dass wir das mal so deklarieren, aber so viele Menschen gibt es eigentlich gar nicht, die da rumrennen. Also klar, in Indien sieht man die häufiger, aber die Religionsgemeinschaft hat, glaube ich, nur 1% in Indien, also eigentlich nicht so viel. Ja, also das war auf jeden Fall, was mich noch so prägt, wenn ich an Neu-Delhi zurückdenke. Gio, was gab es da so bei dir, was du sagst, boah, das war so ein prägender Moment oder da gab es irgendwie was richtig Cooles, kulinarisches, Streetfood-mäßig, was ich in Neu-Delhi probiert habe und danach hatte ich 5 Tage Bauchschmerzen. Was kannst du dich denn noch erinnern?
Ich würde ja gerne sagen, dass wir alle Bauchschmerzen hatten, war, soweit ich das bewerten kann, nicht der Fall. Das heißt, wir haben überlebt ohne Bauchschmerzen. Tatsächlich kann man nach Indien reisen ohne. Klar, es kommt darauf an, wo du sicherlich isst. Und wir haben ja, also speziell Nico hat sehr viel vom Streetfood gegessen. Da können wir auch ein paar Storys erzählen. Ich habe natürlich auch was davon gegessen, logischerweise. Aber jetzt nicht an jeder Ecke, sondern ich habe halt dann genau beobachtet, ob das etwas ist, wo ich mir zutraue oder nicht. Und wir haben beide aber keine Bauchschmerzen bekommen. So. Wenn man jetzt an Indien denkt, beziehungsweise Neu-Delhi, dann, um Kopfkino zu erzeugen, ganz viel Gehupe, ganz viele verschiedene Verkehrsmittel, die alle sehr chaotisch fahren, hupen. Wenn du im Auto drin sitzt, in einem Taxi zum Beispiel oder in einem anderen Auto, dann wirst du sehen, dass ganz viel Lichthupen durchgeführt werden. Also es wird ganz viel gelichthupt, es wird ganz viel allgemein gehupt und es findet auf einem kleinen Ort oder ich sag mal so, egal wo du bist, da passieren gleichzeitig so viele Dinge auf einmal und es ist sehr herausfordernd. Die Gerüche, die Menschenmenge, weil Neu-Delhi natürlich sehr viele Menschen hat, dementsprechend ist eine 2-stellige Millionenstadt und dementsprechend für unsere Verhältnisse aus Deutschland kennen wir solche großen Städte nicht, muss man sagen. Das heißt, das ist erstmal, was passiert, wenn du in Neu-Delhi ankommst. Dann möchtest du dann in die Stadt fahren. Da gibt es viele Leute, die natürlich auch anbieten, hey, fahr mit mir mit. Das ist dir sicherlich bekannt von anderen Orten, aber dort nochmal ein bisschen extremer. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit einer anderen Reisenden in Neu-Delhi angekommen bin und wir zwei dann mitten in der Nacht reingefahren sind und wir hatten so einen kleinen Van. Erstmal hat es über da geklebt. Und wir waren am Anfang sehr, sage ich mal, scheu. Also wir hatten sehr viel Desinfektionsmittel am Anfang dabei. Und ich kann mal spoilern, am Ende der Reise habe ich das gar nicht mehr verwendet. Das heißt, am Anfang war ich sehr, 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 ja, ich kam ja aus Deutschland frisch und überall desinfiziert und am Ende irgendwie total integriert. Und nachdem Nico und ich jeden in Jesama alleine schon die Hände gedrückt haben, waren wir, sag ich mal, wir sind richtig angekommen. Danach war alles anders.
Das ist lustig, ich musste kurz lachen und schmunzeln. Natürlich, ich weiß nicht, wie viele Leute wir manchmal waren mit Jesama die Hände geschüttelt haben, pro Tag 100 gefühlt. Und ich denke mir so, dein Desinfektionsgel, was du vielleicht aus Deutschland mitgebracht hast, ist allein schon in Jesama aufgebraucht gewesen.
Ja, definitiv. Und wer von euch bis jetzt die Episode in Jesama nicht angehört hat oder den Dreiteiler, dann unbedingt nach dieser Episode reinhören, denn das ist quasi die Vorstufe dieser Episode. Nur so als kleiner Hinweis. Aber genau, das ist das, was ich direkt mit Neu-Delhi verbinde, nachdem ich angekommen bin und so diesen geordneten oder ungeordneten Chaos ja aufgenommen habe.
Ja, und das ist...
Und nochmal kurz ergänzend zur Sikh-Religion. Mhm. Man nennt auch die obersten Haupt quasi dieser Religion die Gurus. Das ist auch bekannt. Mhm. Und die Gemeinschaft ist tatsächlich gegründet worden, lese ich, im Nordindien, in Punjab, im 15. Jahrhundert. Das heißt doch etwas älter, aber nicht so alt wie die anderen Religionen, die man sonst so kennt, die deutlich älter sind, logischerweise.
Ich glaube, das war auch der Grund, warum die Religion sich nicht so krass ausgebreitet hat. Einfach weil sie schon das Problem hatte, dass sich andere Religionen quasi schon behauptet oder quasi da waren. Und ich meine, eine Religion zu verdrängen, gerade sowas wie Islam oder Hinduismus oder Buddhismus, ist natürlich extrem schwierig, wenn halt da schon, die da schon seit über mehreren Jahrhunderten existieren. Also klar, deswegen ist das irgendwie so eine Art Nischenreligion natürlich geworden, aber trotzdem immer wieder faszinierend, was es doch für andere auch Religionen es gibt und wie vielfältig einfach unsere Welt ist. Finde ich tatsächlich richtig schön. Und trotzdem dann auch mal so einen kleinen Einblick dazu bekommen. Also wann hat man mal die Möglichkeit, in einen Sikh-Tempel zu gehen? Ich weiß gar nicht, wie viel es in Deutschland gibt. Wahrscheinlich vielleicht einer oder zwei.
Ich habe tatsächlich in Frankfurt eines besucht.
Oh.
Und man muss sagen, in Frankfurt, jetzt ein kleiner Exkurs, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene, also alle möglichen Tempel, die man sich vorstellen kann und Religionen, die dort vertreten sind. Jetzt weiß ich jetzt nicht, welche Tempel alles vorhanden sind vor Ort. Aber ich weiß, dass zum Beispiel die Sikh-Gemeinschaft sogar auch in Frankfurt vertreten ist. Das ist so ein kurzer Exkurs, wollen wir nicht zu lange darüber reden. Aber für mich war das auch sehr interessant. Ich bin davor auch noch nicht so richtig mit dieser Religion in Kontakt gekommen. Und dann war, glaube ich, Tag 1 in Neu-Delhi, sind wir alle in diesen Tempel gelaufen, alle barfuß. Interessant vielleicht, weil wir unsere Schuhe ausgezogen haben, dann wieder reingelaufen sind, da wo andere mit Schuhen gelaufen sind. Das war so ein bisschen bräunlich auf dem Boden. Und dann sind wir quasi wortwörtlich auf so ein, über so ein Wasser gelaufen, also über das Wasser gelaufen und sind in diesen Tempel eingetreten und haben dort etwas darüber gelernt. So, das ist sicherlich auch etwas, wo wir so nicht direkt den Kontakt so gedacht hätten zu machen an dem Tag. Wenn man aber über Abseits der Karte denkt, hat Nico auch schon gesagt, jetzt Indien ist wirklich Abseits der Karte. Man muss sagen, Indien hat gar nicht so viele Touristen, wie man vielleicht so denken mag. Nach Corona sind die Zahlen, haben sich gar nicht so wirklich stabilisiert. Und wenn man jetzt Indien mit ganz vielen anderen Ländern vergleicht, dann, ich meine, dass wir irgendwie bei 16, 17 Millionen waren. Wobei es zwischendurch auch mal unter zweistellig war. Und ich meine jetzt irgendwie 17, 18 Millionen Touristen. Wenn man so bedenkt, wie groß das Land ist, ne, bei 1,5 Milliarden, wirst du schon sehr oft angesprochen. Wenn du als westeuropäischer Tourist dort dich vertreibst, dann wirst du einfach angesprochen. Du bist eine Besonderheit, trotz dieser Anzahl an Touristen, aber du gehst halt wirklich unter bei dieser Anzahl an Menschen, würde ich mal so behaupten.
Gehe ich auch tatsächlich absolut eigentlich mit. Also ich muss sagen, natürlich in Josaima war das ein bisschen extrem, aber auch in den anderen Orten, die wir auch gemeinsam mit der Gruppe gereist sind, habe ich auch das Gefühl gehabt, es war echt wenig touristisch. Also irgendwie dafür, dass wir eigentlich auch, glaube ich, von Indien eigentlich, ich will nicht sagen, gefallen in der Gruppe, tatsächlich eher schon so eher, naja, bekanntere Orte, würde ich mal behaupten, gesehen haben, war echt wenig los. Also es war eigentlich gutes Wetter, also wir hatten echt gute Temperaturen und weiß nicht, war jetzt auch, glaube ich, keine krasse Nebensaison, aber es war nicht so gut gefüllt. Also ich habe das Gefühl, Indien, das klingt jetzt auf den ersten Moment dumm, aber so krass auf dem Radar von so vielen ist es, glaube ich, auch nicht. Und wir haben ja wirklich das Indien gesehen, was so wahrscheinlich die meisten Tourenanbieter dann haben. So diese Provinz Rajasthan, ne? Die im Nordwesten liegt. Ne? Da gibt es auch ganz viele andere spannende Regionen im Süden, Goa. Oder da sind auch ganz andere Küchen unterwegs. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass da die Küche sich dann nochmal so unterscheidet. Aber ist ja bei uns in Deutschland genauso. Ne? Also die Küche in Norddeutschland ist nicht mit Süddeutschland identisch.
Und auch spannend fand ich noch in Indien, oder wenn ich noch nach Indien gehen würde, schon mal so vorab als Spoiler eigentlich, dass man jetzt eigentlich am Ende platzieren müsste, ist auch das Gebiet dieser Pass so rechts oberhalb quasi, wo es so ein bisschen dünn wird Richtung Bangladesch, die Ecke zu Indien, die fand ich auch mega spannend. Aber da waren wir nicht, deswegen wollen wir uns auch gar nicht darauf zu doll konzentrieren. Darum geht's in einer anderen Folge. Wie ging es denn jetzt eigentlich dann weiter, Gio, mit uns?
Ja, definitiv. Um nochmal deine Infos zusammenzufassen. Wir waren im Februar 2026 in Indien unterwegs. Kann man auch schon erwähnen. War nicht so warm wie jetzt zu anderen Zeiten. Das kann man auch dazu erwähnen. Es war für uns sehr angenehm. Manchmal ein bisschen kühl, teilweise auch in der Nacht. Aber zu anderen Zeiten hast du da halt teilweise 50 Grad. Und ja, das sind dann Zeiten, da möchtest du vielleicht nicht nach Indien reisen. So, das ist das Erste. Wir haben in Neu-Delhi gestartet. Das ist natürlich ein anderer Bundesstaat. Und haben uns über Agra, das kann man schon mal trotzdem schon mal spoilern, in Richtung Rajasthan bewegt und dann später von Rajasthan wieder zurück, um erstmal einen groben Überblick zu geben. Und jetzt bewegen wir uns entlang der Timeline, würde ich tatsächlich sagen, weil selbst wenn diese Orte berühmt sind, die jetzt kommen werden, wie Nico auch gesagt hat, möchte ich ihn auch bestätigen, sind da gar nicht so viele Touristen. Und du hast manchmal Touristen gesehen und klar, an einer bestimmten Sehenswürdigkeit, die ein Weltwunder ist, moderner Weltwunder, dort siehst du die meisten Touristen. Aber ich würde fast meine Hand ins Feuer legen, dass an den anderen Orten du wirklich nur sehr, sehr geringe Anzahl an Touristen siehst, weil das Land so groß ist und von so vielen Bundesstaaten umgeben ist, dass jedes Bundesstaat theoretisch fast schon ein eigenes Land sein könnte, mit einer eigenen Kultur, mit eigener Küche, mit so vielen verschiedenen Sachen. Und das ist halt super, super spannend, ein Land wie Indien auch zu vereinen, was vor vielen, vielen Jahren dann passiert ist, ne, Nico?
Ja, absolut richtig, Gio. Also das hast du tatsächlich gut zusammengefasst. Da weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich dazu weiter ergänzen soll.
Du kannst gerne starten. Wir sind in Neu-Delhi gestartet, erst noch nicht abseits der Karte und haben dort schöne Orte besucht. Man kann in Neu-Delhi wahrscheinlich viele, viele Tage verbringen, ne, was du da an Sehenswürdigkeiten hast.
Aber
bezaubernd.
Das reicht dann irgendwann. Also Neu-Delhi habe ich auch gesagt, das ein halber Tag und dann tschüss, brauche ich nicht.
Ich habe ein paar Tage mehr verbracht in Neu-Delhi, wie du weißt. Gerade am Ende bin ich ja noch ein paar Tage länger geblieben und habe mir Neu-Delhi nochmal gegönnt als Einzelner. Aber ja, wir bewegen uns in Neu-Delhi.
Ja.
Und fahren, würde ich sagen, einfach, weil man da viele Sachen anschauen kann. Man kann Märkte besuchen, man kann diesen Chaos für sich aufnehmen, man kann viele Streetfood-Märkte besuchen und man erfährt dort schon, was ist Indien, speziell auch außerhalb vielleicht vom Zentrum, bewegt sich aber Richtung Süden, denn natürlich gibt es einen modernen Weltwunder, und zwar der Taj Mahal, das sich in Agra befindet, und dafür muss man natürlich Richtung, ich gucke mal kartentechnisch, wo das ist wirklich, wenn man in Richtung Süden fährt.
Uttar Pradesh heißt, glaube ich, der Bundesstaat.
Da bin ich gerade überfragt. Was hast du gesagt?
Uttar Pradesh.
Der Bundesstaat, wo der Taj Mahal liegt, nennt sich Uttar Pradesh. Ja, Nico, hast du vollkommen recht.
Du kannst den alten Nico auch manchmal was glauben.
Definitiv.
Weißt du, Gio, was ich mich gerade zurückerinnert habe? Wir reden ja gerade über den Taj Mahal. Und das Interessante ist ja, wie wir uns ja eigentlich im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wie wir einen einzigartigen Blick auf den Taj Mahal bekommen.
Ja, man muss sagen, wir waren davor lecker essen an einem Ort, das uns sehr wichtig ist und das sehr wichtig ist für die Menschheit, würde ich sagen. Vor allem aber für die Menschen in Indien können wir auch gleich dazu erzählen. Möchte ich aber im Anschluss machen, Nico, weil dann verlieren wir diesen wichtigen Augenblick nicht. Wir waren essen an einem wichtigen Ort und danach hat Nico gedacht, Gio, da im Süden, in der Nähe vom Taj Mahal, gibt es einen Punkt. und dort könnten wir den Taj Mahal bei Nacht sehen. Und so krass, wie wir manchmal sind, oder so blauäugig vielleicht auch, haben wir danach gesucht, nach Lösungen. Und haben dann Menschen mit einbezogen, die vor Ort waren. Ein Inder aus dem Restaurant, tatsächlich, wo wir waren, oder Ort, wo wir gegessen haben, haben wir mitgenommen, mit einbezogen. Und er hat dann Telefonate durchgeführt und gesagt, hey, warte mal. Ja, wir könnten dorthin gehen, aber es könnte, ich sage mal, gefährlich sein. Nicht wirklich lebensbedrohend, aber doch ein bisschen herausfordernd, Nico, oder?
Interessant, wie du es gerade weitergeleitet hast oder so zusammengefasst hast. Aber ja, es ist tatsächlich so gewesen. Also wirklich dieses, okay, warte mal, wir sprechen da im Restaurant jemand an, fragen, wo kommt man, darf man da hin, ist das erlaubt? Und dann driftet das irgendwie so ab in so eine leicht, ja, also erst hieß es dann immer Grauzone, dann wurde irgendwie, hat er seinen Bruder oder so angerufen oder seinen Cousin oder irgendwas, so wie man es halt und kennt, und der war irgendwie dann bei der, Polizei oder Grenzschutz oder beim Wachschutz und du
er,
so.
Er war Politiker tatsächlich, aber er hat viele andere Menschen gekannt, so.
Ja, ja, und ich denke mir so, oh mein Gott, und das Ding war, wir waren ja wie gesagt nicht allein und das halt, muss man halt auch bei einer Gruppenreise beachten, dass es dann auch noch doch andere Teilnehmer gibt, die dann vielleicht auch irgendwann noch nach Hause zum Hotel wollen. Wir hatten dann, glaube ich, gefühlt eine halbe Stunde bis eine Stunde gefühlt draußen diskutiert, wie wir da hinkommen, und dann irgendwann haben wir es aber natürlich sein gelassen. Ich meine, man muss es ja jetzt nicht auf Krampf machen und irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie die indischen Gefängnisse von innen aussehen, aber sind wir wahrscheinlich nicht die romantischsten. Wollten wir das dann einfach doch vielleicht... Das ist jetzt die Abkürzung. Was sagst du?
Das ist tatsächlich die Abkürzungsstory. aber tatsächlich könnte man noch dazu erwähnen, dass eben dieser Typ im Restaurant, der dann seinen Bruder geholt hat, der dann Telefonate durchgeführt hat und dann zu uns gesagt hat, ja, wir könnten es machen, morgen früh, aber es könnte sein, dass wir auf Polizisten antreffen, und dann könnte es durchaus sein, dass sie es nicht willkommen heißen. Er hat dann viele andere Sachen gesagt. Ich weiß nicht, was echt ist und was nicht. Also von Schmiergeldbezahlung bis zu anderen Geschichten. Er hat mir aber gesagt, uns wird definitiv nichts passieren, wobei es immer so nicht ganz schlüssig war. Also es hat sich so angehört, ja, ja, euch passiert nichts, wir können es machen, aber es ist auch nicht ganz trivial. Und es war irgendwie so unsicher, die ganze Sache. Und wir haben lange mit dem gesprochen. Wir waren umgeben von Hunden, die nicht ganz nett zu uns waren, ehrlicherweise. Und die auch gebellt haben und nahe zu uns gekommen sind, Straßenhunde. Also das war die Situation ein bisschen schwierig. Und haben uns dann, wie Nico gesagt hat, irgendwann entschieden, okay, irgendwie bekommen wir jetzt kalte Füße. Wir machen es nicht. Es wäre zu stressig. Der Tag morgen ist eigentlich auch geplant. Das können wir jetzt so nicht in der Form machen und wollen wir auch nicht riskieren, dass dann am Ende irgendwie wir doch irgendwie in einem indischen Gefängnis landen. Das ist was wieder abseits der Karte wäre. Das wollen wir aber vielleicht nicht unbedingt besuchen. Das ist jetzt die Geschichte, und konnten dann am nächsten Tag anreisen zum Taj Mahal. Aber bevor wir das machen, machen wir eine kurze unbezahlte Werbung. Und zwar, wir machen Werbung für Shiro's Hangout Coffee. Dieses Café, dort konnten wir essen, bezaubernd, und eine dramatische Geschichte ist ein Teil dieses Cafés, wird von Frauen betrieben. Wir haben super lecker gegessen und es sind Frauen, die Überlebende sind von Säureattacken in Indien. Säureattacken von unterschiedlichen Menschen, manchmal waren das die Partner, manchmal waren das Familienmitglieder, manchmal waren das irgendwelche Fremden. Also wirklich dramatische Geschichten, die wir da mitbekommen haben. Und das müssen wir jetzt hier erwähnen, das war mir so wichtig. Und deshalb ist es eine unbezahlte Werbung in eigener Sache in gewisser Weise. Unbedingt diesen Café besuchen, der in Agra vorhanden ist, aber die meisten Menschen nicht mitbekommen, weil sie halt dann doch lieber direkt zum Taj Mahal gehen. Aber bitte, es gibt diesen Kaffee nicht. Ihr lernt viel dazu über diese Geschichte. Das hat hier reingepasst. Nico, ich reiche dir wieder das Mikrofon weiter.
Endlich, nein. Ja, also tatsächlich gibt es das, glaube ich, nicht nur in Accra, sondern auch in anderen Städten. Also diese Initiative ist, glaube ich, schon auch in anderen Orten aktiv. Mhm. Und das ist natürlich aber, wie gesagt, in Indien, gerade was dieses Thema Säureattacken geht, einen stärkeren Fokus hat, weil es halt wirklich tatsächlich aufgrund dieser ja, alten kulturellen Bräuche halt leider häufiger vorkommt. Das ist natürlich extrem traurig, das zu sehen. Und ich finde es auf jeden Fall eine richtig coole Initiative. Und ich muss sagen, wenn du es gerade so betont hast, das Essen war gut. Ich fand das Essen gar nicht so prickelnd. Also,
das ist gut, dass du so ehrlich bist. Also mir hat das Essen wirklich geschmeckt.
Ich fand es auch nicht schlecht, aber es war so im Vergleich zu den anderen jetzt nicht das höchste vom Ranking quasi. Aber einfach diese Botschaft war einfach so herzergreifend, dass das einfach alles wieder weggemacht hat und dann am Ende vom Ranking gegenüber den anderen Restaurants, wo wir waren, eigentlich gewonnen hätte. So vom Gesamtpaket her. Und deswegen.
Man muss auch erwähnen, dass sie auf Spendenbasis natürlich funktionieren. Und durch die Geschichte und alles. Und da war für mich vielleicht das Essen, es hatte jetzt nicht die, das, also der, also es war auch für mich, also es war für mich lecker, nicht auch für mich, es war für mich lecker. Aber ich habe jetzt nicht ein Ranking abgegeben wegen dem Essen, sondern für mich war einfach so dieses Zusammenhalt, diese Community, die nach dieser vielen tragischen Geschichten zusammenkommen, gemeinsam kochen und dann auf Spendenbasis man zum Beispiel Sachen kaufen kann eben vor Ort oder eben das Essen bezahlen kann. Das war halt für mich so wow, man hat ein Video dann gesehen auch vor Ort und ich konnte danach eigentlich erstmal gar nichts essen, aber dann hieß es so, was möchtet ihr essen? Und dann erstmal konnte ich nichts essen, aber hab mir trotzdem was bestellt. Wie ging's dir dabei? Konntest du ganz normal essen?
Die Frage ist extrem gemein. Ich habe gefühlt immer Hunger, deswegen ich kann fast.
Ich weiß, der Nico ist immer, wenn ihr mal mit ihm reisen geht, und das kann ich euch unbedingt empfehlen, dann ist der Nico immer jemand, der am Ende quasi, das klingt
die Reste, nicht nett. Du kannst es ruhig sagen,
er nimmt die Reste einfach auf und die meisten Menschen sind dann happy, weil die sagen, ach cool, ich kann jetzt nicht mehr essen und Nico nimmt sich eine Schaufel und schaufelt alles in sich hinein, wortwörtlich, ja. Aber das ist eine Empfehlung gewesen von diesem Verein und das kann man ganz gut verknüpfen, wenn man am vorigen Tag dann nach Agra anreist, sich diesen Café besucht. Es gibt verschiedene Standorte, hast du recht, Nico, Delhi und Lucknow habe ich gesehen, aber Agra ist quasi der erste Café anscheinend, der eröffnet wurde. Und danach, am nächsten Morgen, könnt ihr zum Taj Mahal und dementsprechend vielleicht den Taj Mahal in einem, sag ich mal, Surroundings ohne Nebel, ohne Smog sehen. Wir, weil wir abseits der Karte reisen, wollten wir natürlich nicht nur den sonnenstrahlenden Taj Mahal sehen, sondern wir wollten den mystischen Taj Mahal sehen, der einen gewissen Nebel und Smog so mit sich gebracht hat.
Also ich kneif dich mal. Also ich wollte das nicht. Also beim besten Willen, ich glaube, was die anderen bemerkt haben, ist, dass wir dann, als wir in diesem Taj Mahal Areal waren, ich meine, da läufst du ja schon noch so ein bisschen hin, und dann hat man doch einfach dieses klassische Taj Mahal Bild mit diesem langen Garten und in der Mitte diese Springbrunnen. Und ja, man steht dann so noch ein bisschen weiter entfernt, ich weiß nicht, wie viele Meter das vielleicht bis zum Taj Mahal halt dann noch sind, es sind vielleicht 800 Meter oder so, und man sieht nichts, einfach wirklich nichts, und dein Gesicht geht einfach so tief, wie der Boden eigentlich tatsächlich ist, und so ging meine ganze Miene auch nach unten, weil man so denkt, so, man ist ja gerade in Indien und dann ist einfach dieser Taj Mahal und diesen Smognebel eingehaucht. Ja, aber
da findet ihr auf Social Media.
Ja.
Aber Nico, ja, muss sagen, deswegen,
es war natürlich gemein einerseits, aber andererseits, wie du schon sagst, Gio, warum hat man mal die Möglichkeit, den Taj Mahal auch in Smog zu sehen?
Ein paar Tage später habe ich von anderen Reisenden Bilder gesehen vom Taj Mahal in einer Pracht, Sonnenstrahlen, kein Nebel, kein Smog, gar nichts. Und ich dachte so, Nico, guck mal, so sieht der Taj Mahal auch aus. Ja, ich musste tatsächlich in dem Moment Nico so ein bisschen motivieren. Diese Rolle habe ich sehr gerne angenommen und ich habe gesagt, Nico, schau mal, das ist eine ganz andere Kulisse. Wer kann von sich behaupten, den Taj Mahal jemals in dieser Kulisse gesehen zu haben? Also so mit diesen, ja, Gegebenheiten im Endeffekt, ne? Kann halt nicht jeder von sich behaupten.
Ja, und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch zum Taj Mahal sagen soll. Weil,
vielleicht die Geschichte dahinter, warum man vielleicht den Taj Mahal sehen möchte. Oder was es so imposant für dich gemacht hat. Weil wir sehen alle auf Instagram und Co., wie der aussieht und die tollen Bilder und imposant. Aber wie war das wirklich vor Ort da zu sein, um diesen Bauwerk zu sehen? War der wirklich so erstaunlich oder warst du eher enttäuscht?
I'm be honest, also nicht nur, weil ich jetzt durch diesen Nebel wahrscheinlich paralysiert geworden bin, muss ich sagen, ich glaube, dass es auch so bei strahlendem Sonnenschein nichts Besonderes für mich gewesen ist, weil irgendwie gibt es zwar immer noch so kleinere Nebengebäude, oder eine kleine Nebengebäude, das ist jetzt auch übertrieben, aber es gibt schon noch ein paar andere Geschichten, die man da beim Taj Mahal gesehen hat. Aber an sich ist es ja eigentlich nur dieses Grabdenkmal und die verstorbene Frau von so einem Fürst. Und irgendwie ist das auch so im Gegensatz zu anderen Einrichtungen, die wir in Indien besucht haben, auch nicht so krass stark mit so Verzierungen, mit Blumenmustern oder sowas versehen. Also ich fand das irgendwie sehr oberflächlich, einfach wie, als ob man einen fetten Marmorklotz irgendwo an so einen Fluss hingeklatscht hätte und gesagt hätte, ja, hier ist eine Fürstin begraben und hier lasse ich mich auch begraben. Und ja, das ist natürlich schön, also Marmor so ist natürlich ein richtig tolles Gestein. Aber irgendwie, also wenn mich jetzt wirklich jemand ehrlich gesagt fragen würde, was solltest du in Indien vielleicht als erstes besuchen oder was ist so dein Must-Have irgendwie? Ich glaube, ich würde nicht den Taj Mahal sagen.
Sondern?
Chisana.
Okay, okay, ist fair. Ist auf jeden Fall fair und wir müssen natürlich auch ehrlich darüber berichten, ne? Weil ansonsten ist man enttäuscht. Manchmal ist da eine gewisse Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität, weil wir Orte sehr hoch pushen, auch in unseren Gedanken, dass wenn wir diesen Ort eines Tages sehen, und ich habe 6 von 7 aktuell neuen modernen Weltwundern gesehen, ich kann da gewissen Feedback auch geben und Nico hat auch schon den einen oder anderen gesehen. Und manchmal ist man doch vielleicht enttäuscht, weil man alles overhypt heutzutage, dank Instagram und Co. Und da ist es wichtig, dass wir uns besinnen und vielleicht mal zurückkehren, in uns gehen und dann wirklich sagen, was ist das und was erwarten wir? Und am besten die Schraube nicht so weit setzen, sondern ein bisschen weiter runter und dann wird man nicht enttäuscht sein. Dieses monumentale Mausoleum aus weißem Marmor war für mich in gewisser Weise, ich möchte es nicht beschreiben mit, es war genauso, wie ich es erwartet oder nicht, aber ich möchte sagen, es war trotzdem imposant, weil du ja nicht jeden Tag so ein Marmorgebäude siehst, wie das Taj Mahal so ist. Aber klar, natürlich die Gegebenheiten, das Wetter spielt schon eine wichtige Rolle, wenn alles sonnig ist und es noch mehr strahlt bei Marmor, wenn alles bewölkt ist oder neblig oder smoghaft, dann strahlt es sicherlich nicht so intensiv wie jetzt bei so einem Strahlen. Okay, das wissen wir. Aber trotzdem war es für mich so ein, ja, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, endlich diesen Ort zu sehen, unabhängig davon, wie schön wir es fanden oder eben nicht. Ne, Nico? Aber was mich negativ beeindruckt hat, war das außerhalb des Taj Mahals, was sowieso in den Medien ja auch schon gesagt wird, dass es natürlich ein bisschen eine strange vielleicht Gegend ist oder vielleicht ein bisschen schmutziger. Der Taj Mahal ist dann doch eher sauberer, es ist eleganter und es ist natürlich ein Ort, das für viele Menschen sicherlich eine Wichtigkeit hat. Es ist auch ein Mausoleum. Also ich selber habe mir nicht die Frage damals gestellt, was ist überhaupt das Taj Mahal? Was ist ein Taj Mahal? Jede Person, die sich da Gedanken gemacht hat, weiß genau, okay, das ist ein Mausoleum. Ich habe mir dazu nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe einfach dieses beeindruckende Gebäude gesehen. Ich habe gesagt, das ist ein Palast. So, das war so in meinem Kopf abgespeichert. Aber das Mausoleum habe ich vor Ort kennengelernt und dann 1+1 zusammengezählt. Aber ja, das, was wir sehen und was wir am Ende erwarten, das unterscheidet sich sehr oft. Und dann wird man vielleicht enttäuscht.
Ja, hast du auf jeden Fall nochmal gut zusammengefasst, Gio. Weil wir jetzt gerade noch mal über Accra und so sprechen. Mhm. Wir sind tatsächlich danach noch woanders hingegangen und eigentlich tatsächlich ist das sehr prägend für Indien oder auch für die Region Rajasthan. Denn was gar nicht so viele tatsächlich denken, das waren tatsächlich alles mal früher Stadtstaaten und eigene so Fürstentümer und die haben natürlich dann auch teilweise ihre eigenen Paläste gehabt und deswegen waren wir dann auch in Accra in so einem Palace vom Fürstentum. Und das war tatsächlich auch beeindruckend, weil das war auch ein riesengroßes Ding. Also jetzt nicht so, ich weiß gar nicht, also die Schlösser in Deutschland sind zwar, hast du mal, also klein ist jetzt auch übertrieben, es sind natürlich trotzdem viele Zimmer, aber nicht so massiv, würde ich behaupten, wie in Indien. Und dann auch wirklich schon noch großräumig angelegt, auch so mit einem Park meistens umdrum. Also ich bin extrem positiv angetan von deren Palästen, von diesen Fürsten, die da überall in Rajasthan gelebt haben. Teilweise existieren sie ja auch immer noch, haben natürlich jetzt nicht mehr so eine krasse Macht und Repräsentanz wie vielleicht früher, aber sie gibt es tatsächlich immer noch. Also auch da gibt es tatsächlich noch Fürstenfamilien in Indien. Man muss ja auch überlegen, Indien hat ja auch vor der britischen Kolonialzeit eine riesengroße Vergangenheit an verschiedenen Königreichen und Fürstentümern. Und das war noch ein schönes Ende von Accra, wenn man jetzt mal dann, wie gesagt, Taj Mahal ausblendet. Ja.
Ja, was ich noch dazu ergänzen möchte, Nico, wir haben ja auch teilweise Moscheen besucht, wir haben auch beobachtet, und das wurde auch uns erzählt von Guides vor Ort, dass zum Beispiel iranische Kultur, teilweise Architekten und Menschen, die in Bauten, sag ich mal, mitbeteiligt waren aus Afghanistan und aus Iran, teilweise das Ganze mit unterstützt haben. Wenn man zum Beispiel eine Moschee, die wir auch vor Ort besucht haben, oder auch im Taj Mahal vorher, bevor man überhaupt in diesem großen Garten reinkommt, dann sieht man diesen großen Bogen. Und dieser Torbogen ist iranische Architektur. Ich habe das mal eine iranische Kollegin gezeigt, eine Freundin, die halb Iranerin ist. Und sie hat mir gesagt, boah, sie hat das gleich erkannt. Sie hat gesagt, boah, dieser Torbogen, boah, das ist wie in der Heimat. Und das ist wirklich schön, weil dann merkt man, dass die Nachbarländer von Indien früher zu anderen Zeiten mit beteiligt waren beim Bau verschiedener Werken oder Bauwerken. Und dass sie, dass Afghanistan, der Iran und auch andere Nachbarländer eben mitbeteiligt waren. Das muss man auch dazu erwähnen. Sehr hochentwickelte Länder, Afghanistan und Iran, was heutzutage ist, brauchen wir jetzt nicht viel dazu reden. Leider ist es sehr, sehr traurig. Aber was vor Tausenden von Jahren für Kulturen, die ersten Schriften, die nach Europa gekommen sind und so weiter. Also wir haben viel von ihnen mitbekommen. Das muss man auch hier an dieser Stelle erwähnen. Da können wir viel lernen und das ist sicherlich interessant für weitere Episoden. Aber das wollte ich noch dazu ergänzen, bevor wir uns wegbewegen von Accra.
Wir bewegen uns tatsächlich fort und weg, denn wir sind dann mit unserem Bus, mit unserem kleinen Mini-Luxus-Van tatsächlich weiter Richtung Westen, zum Beispiel also kurz vor der Provinz Rajasthan sind wir auch tatsächlich nochmal an einem Ort kurz vor Sonnenuntergang gewesen, der war sehr magisch, also wirklich erstmal, wie wir da ausgestiegen sind und auf einmal war auch irgendwie die Atmosphäre ganz anders, so auch von den Leuten tatsächlich und von der Umgebung, es war auch viel grüner auf einmal geworden.
Und wie es jetzt weitergeht, erfährst du in der nächsten Episode im Part 2. Abonnier gerne Abseits der Karte, überall wo es Podcasts gibt und schau gerne auf YouTube und Instagram vorbei. Alle wichtigen Informationen findest du in den Shownotes. Wir wünschen dir jetzt viel Spaß mit Part 2.
Nico und Gio mit Abseits der Karte.